From the conference center at Temple
aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die allgemeine Priesterdomsversammlung der 185. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt ein Chor von Vätern und Söhnen aus Pfählen im Raum Orem in Utah.
Präsident
Henry B. Eyring, erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
Brüder, wir heißen Sie willkommen zur Priestertumsversammlung der 185. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Präsident Thomas S. Monson, der den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Sie wird über Satellit an die Priestertumsträger an vielen Orten auf der ganzen Welt übertragen. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt ein Chor von Vätern und Söhnen aus Pfählen im Raum Orem in Utah. Die Leitung hat Corey Mendenhall und Andrew Unsworth und Clay Christiansen begleiten an der Orgel. Der Chor eröffnet diese Versammlung mit dem Lied Let Zion in Her Beauty Rise. Danach spricht Elder Larry S. Catcher von den 70ern das Anfangsgebet.
Lieber Vater im Himmel, wir neigen unser Haupt vor dir heute Abend. Wir sind dankbar für die historischen Ereignisse, die heute geschehen sind. Wir sind dankbar für lebende Propheten, Seher und Offenbarer. für Präsident Monson, der uns leitet unter deiner Hand. Vater, wir bitten um deinen Segen, diese wunderbaren Männer zu unterstützen, die erwählt wurden, dieses besondere Amt zu bekleiden. Wir beten um deinen Segen für jeden von ihnen. Segne auch ihre Frauen, dass auch sie aufgerichtet werden mögen. Wir bitten dich nun um die Gelegenheit, von deinen erwählten Dienern belehrt zu werden. Möge dein Geist bei uns sein. Und wir bitten um einen besonderen Segen, dass das Herz zehntausender junger Männer berührt wird, die in aller Welt versammelt sind, dass sie den besonderen Geist verspüren, das heilige Priestertum zu tragen und dass sie ein reines Leben führen. Wir bitten dich auch um deinen Segen für ihre Väter, dass sie und wir verstehen, wie bedeutend unsere Aufgabe ist und dass wir ein Vorbild für unsere Kinder sein sollen. Und das sagen wir in Liebe zu dir und wir bitten dich, möge dein Geist reichlich bei uns sein. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Der Chor erfreut uns nun mit dem Lied Jesus, wenn ich nur denk an dich. Nach dem Gesang haben wir das Vergnügen, von Elder Neil L. Anderson vom Kollegium der Zwölf Apostel zu hören. Ihm folgt Elder Randall K. Bennett von den 70ern.
Yeah. The Savior perceived the strength or weakness in the faith of those around him.
Der Heiland erkannte bei denen, die ihn umgaben, wie stark oder schwach ihr Glaube war. Zu einer Frau sagte er lobend, dein Glaube ist groß. Bei anderen klagte er, ihr Kleingläubigen. Andere fragte er, wo ist euer Glaube? Einen anderen wiederum lobte er mit den Worten, einen solchen Glauben habe ich in Israel noch bei niemandem gefunden. Ich frage mich, wie viel Glauben sieht der Heiland bei mir? Und heute Abend frage ich Sie, wie viel Glauben sieht der Heiland bei Ihnen? Glaube an den Herrn Jesus Christus ist nicht etwas Flüchtiges, das frei in der Luft umherschwebt. Glaube fällt uns nicht einfach so zu, auch bleibt er nicht uns als Geburtsrecht erhalten. Er bedeutet, wie es in den Heiligen Schriften heißt, feststehen und überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Glaube sendet ein geistiges Licht aus und dieses Licht kann man erkennen. Glaube an Jesus Christus ist eine himmlische Gabe, die man erhält, wenn man sich dafür entscheidet zu glauben und sich darum bemüht und daran festhält. Entweder wird der Glaube stärker oder schwächer. Glaube ist ein Grundsatz, in dem Macht liegt. Wichtig nicht nur in diesem Leben, sondern auch für unseren Fortschritt hinter dem Schleier. Dank der Gnade Christi werden wir eines Tages durch Glauben an seinen Namen errettet werden. Wie groß unser Glaube in Zukunft sein wird, hängt nicht vom Zufall ab, sondern von unseren Entscheidungen. Vor einem Monat lernte ich in Brasilien Haroldo Cavalcante kennen. Er hatte sich mit 21 Jahren taufen lassen und war das erste Mitglied der Kirche aus seiner Familie. Sein Glaube brannte hell und er begann sofort damit, sich auf eine Mission vorzubereiten. Leider wurde bei Haroldos Mutter Krebs diagnostiziert. 3 Monate später, nur wenige Tage vor ihrem Tod, sprach sie mit Haroldo über ihre größte Sorge. Es gab keine Verwandten, die helfen konnten. Also musste sich Haroldo allein um seine 2 jüngeren Schwestern und seinen jüngeren Bruder kümmern. Das versprach er seiner sterbenden Mutter hoch und heilig. Tagsüber arbeitete er für eine Bank, abends ging er zur Universität. Er hielt sich weiterhin an seine Taufbündnisse, aber sein Traum von einer Vollzeitmission war geplatzt. Es sollte seine Mission sein, für seine Familie zu sorgen. Monate später, als er eine Ansprache für die Abendmahlsversammlung vorbereitete, las Haroldo den tadelnden Worte Samuels an König Saul. Gehorsam, las er da, ist besser als zu opfern. Haroldo erhielt die scheinbar unmögliche Eingebung, er solle dem Aufruf des Propheten folgen und auf Mission gehen. Unerschrocken, ob der vor ihm liegenden Schwierigkeiten, ging er mit großem Glauben voran. Haroldo sparte jeden Cruzeiro, den er entbehren konnte. Mit 23 erhielt er seine Missionsberufung. Er erklärte seinem Bruder, wie viel Geld dieser jeden Monat für die Familie vom Konto abheben durfte. Haroldo hatte zwar immer noch nicht genug Geld, um die ganzen Kosten seiner Mission samt der Lebenshaltungskosten für seinen Bruder und seine Schwester abzudecken, aber voller Glauben begab er sich zur Missionarschule. Eine Woche danach erfing er die erste von vielen Segnungen. Die Bank, bei der Elder Cavalcanti beschäftigt gewesen war, hatte ihm am Ende seinem Gehalt verdoppelt. Durch dieses Wunder, zusammen mit weiteren Wundern, hatte er genug Geld für seine Mission und seine Familie. Heute, 20 Jahre später, ist Bruder Cavalcanti Präsident des Pfades Boa Viagem in Recife. Zurückblickend beschreibt er die damalige Zeit. Ich versuchte rechtschaffen zu leben und spürte, wie der Heiland mich liebte und führte. Mein Glaube wuchs. Und so konnte ich viele Herausforderungen meistern. Haroldos Glaube hing nicht vom Zufall ab, sondern von seinen Entscheidungen. Es gibt viele Christen, Männer und Frauen, die tiefen Glauben an den Herrn Jesus Christus haben, und wir ehren und respektieren sie. Aber Brüder, uns wurde noch mehr gegeben. Das Priestertum Gottes, die Macht Gottes, die auf Erden von heiligen Engeln wiederhergestellt wurde. Das macht sie anders. Sie stehen nicht mehr auf neutralem Boden. Ihr Glaube hängt nicht vom Zufall ab, sondern von ihren Entscheidungen. Wenn wir unser Leben führen, vergrößert oder verkleinert unseren Glauben. Gebet, Gehorsam und Aufrichtigkeit, Reinheit in Gedanken und Taten sowie Selbstlosigkeit vermehren den Glauben. Ohne diese Eigenschaften wird der Glaube schwächer. Warum sagte der Heiland zu Petrus, ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht erlischt? Weil es einen Widersacher gibt, der sich daran erfreut, unseren Glauben zu zerstören. Seien Sie unnachgiebig, wenn es darum geht, Ihren Glauben zu schützen. Ernst gemeinten Fragen mit Hilfe unseres Verstandes und unseren Empfindungen nachzugehen, spielt eine wichtige Rolle dabei, den Glauben zu stärken. Der Herr hat gesagt, ich werde es dir in deinem Verstand und in deinem Herzen sagen. Nicht jede Antwort kommt sofort, aber die meisten Fragen können durch aufrichtiges Nachforschen geklärt werden und indem man sich um Antworten von Gott bemüht. Wer sich ohne Herz und nur mit dem Verstand bemüht, erhält keine Antwort geistiger Natur. So erkennt auch keiner Gott, außer durch den Geist Gottes. Und um uns zu helfen, verhieß Jesus uns einen anderen Beistand, ja, den Geist der Wahrheit. Der Glaube verlangt nicht auf jede Frage eine Antwort, sondern strebt nach der Zusicherung und dem Mut, vorwärts zu gehen, auch wenn man manchmal zugeben muss, ich weiß nicht alles, aber ich weiß genug, um auf dem Weg des Jüngers weiterzugehen. Wenn man sich ständig mit Zweifeln beschäftigt, angetrieben von den Antworten der Untreuen oder derjenigen, die keinen Glauben haben, dann schwächt man seinen Glauben an Jesus Christus und an die Wiederherstellung. Der irdisch gesinnte Mensch aber lässt sich nicht auf das ein, was vom Geist Gottes kommt. Torheit ist es für ihn. Beispielsweise sind Fragen zum Propheten Joseph Smith nichts Neues. Seine Kritiker haben damit schon um sich geworfen, als sein Werk begann. Allen gläubigen Menschen, die durch die eingefärbten Gläser des 21. Jahrhunderts auf die fast 200 Jahre zurückliegenden Ereignisse und Äußerungen des Propheten Joseph Smith zurückblicken und aufrichtige Fragen dazu haben, gebe ich diesen gut gemeinten Rat. Gönnen Sie Bruder Joseph für den Augenblick eine Pause. Eines Tages in der Zukunft werden Sie 100 Mal mehr Informationen zur Verfügung haben, als auf allen der heutigen Suchmaschinen im Internet zu finden sind. Und Sie werden in allen Details zuverlässig sein. Denken Sie an sein ganzes Leben. Es wurde in Armut geboren und genoss nur wenig Bildung, aber er übersetzte das Buch Mormon in weniger als 90 Tagen. Zehntausende ehrliche, engagierte Männer und Frauen schlossen sich dem Werk der Wiederherstellung an. Im Alter von 38 Jahren besiegelte Joseph Smith sein Zeugnis mit seinem Blut. Ich bezeuge, dass Joseph Smith ein Prophet Gottes war. Zermartern Sie deshalb nicht mehr das Hirn, sondern gehen Sie voran. Sowohl die Bibel als auch das Buch Mormon geben uns die wunderbare Gewissheit, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes. In meiner Hand halte ich eine Erstausgabe des Buches Mormon auf Französisch, die 1852 von John Taylor veröffentlicht wurde, als er das Werk in Frankreich einleitete. Das Buch Mormon wurde mittlerweile ganz oder teilweise in 110 Sprachen übersetzt. Er stellt einen geistigen und handfesten Beweis für die Wahrhaftigkeit der Wiederherstellung dar. Wann haben Sie das Buch Mormon zuletzt von Anfang bis Ende durchgelesen? Lesen Sie es noch einmal. Dadurch wird Ihr Glaube zunehmen. Eine weitere Gabe Gottes, die unseren Glauben mehrt, ist die Führung durch die erste Präsidentschaft und das Kollegium der 12 Apostel. Heute haben wir 3 neue Mitglieder der 12 Apostel bestätigt und ich begrüße Elder Raspin, Elder Stevenson und Elder Renland als neue Mitglieder. Paulus hat gesagt, und er gab den einen das Apostelamt, andere setzte er als Propheten ein, um die Heiligen für die Erfüllung ihres Dienstes zu rüsten. So sollen wir alle zur Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen. Nicht mehr hin und her getrieben von jedem Widerstreit der Meinungen, der Verschlagenheit, ausgeliefert oder denen, die in die Irre führen. Die Führung durch die erste Präsidentschaft und die 12 Apostel hilft ihnen auch, ihren Glauben zu schützen. Auch wenn ihr Feuer des Glaubens anfangs nur klein ist, verhelfen ihnen gute Entscheidungen zu mehr Vertrauen auf Gott. Und dann wächst ihr Glaube. Die Herausforderungen des Erdenlebens wehen ihnen entgegen. Und böse Mächte, die ihren Glauben auslöschen wollen, lauern in der Dunkelheit. Wenn sie jedoch weiterhin gute Entscheidungen treffen, auf Gott vertrauen und seinem Sohn folgen, sendet der Herr mehr Licht und Erkenntnis und ihr Glaube wird fest und unerschütterlich. Präsident Thomas S. Monson hat gesagt, fürchten Sie sich nicht. Die Zukunft ist so hoffnungsvoll wie Ihr Glaube. Der Glaube der jungen Männer in dieser Kirche ist beeindruckend. Am 12. Juni dieses Jahres erhielt ich eine E-Mail. Der Bischof einer Gemeinde in Utah, seine Frau und zwei ihrer Kinder waren bei einem Flugzeugunglück ums Leben gekommen. Bischof Mark Openshaw war die Maschine geflogen, als sie von einem kleinen Flughafen abhoben. Plötzlich setzte der Antrieb aus und sie stürzten ab. Bischof Openshaw, seine Frau Amy und ihre Kinder Tanner und Ellie kamen ums Leben. Wie durch ein Wunder überlebte der 5-jährige Sohn Max, der aus dem Flugzeug geschleudert wurde. Er erlitt nur einige Knochenbrüche. Ich erfuhr, dass ihr Sohn, Elder Porter Openshaw, sich gerade auf Mission in der Marshall-Inseln-Mission Majuro befand und ihr 17-jähriger Sohn Zane auf Schüleraustausch in Deutschland war. Ich rief Elder Openshaw auf der Weihnachtsinsel an. Er war angesichts des plötzlichen Todes seiner Mutter, seines Vaters, seines Bruders und seiner Schwester am Boden zerstört, aber er machte sich auch sofort Sorgen um seine zwei jüngeren Brüder. Am Ende entschieden Elder Openshaw und sein Bruder Zane, dass es andere gab, die zu Hause helfen konnten und Porter auf Mission bleiben würde. Sie wussten, dass das dem Wunsch ihrer Eltern entsprochen hätte. Als ich mit Elder Openshaw sprach, merkte ich, wie traurig er war, aber ich spürte auch das Feuer seines Glaubens. Er sagte, ich vertraue darauf und weiß ganz genau, dass ich meine Familie wiedersehen werde. In unseren Prüfungen finden wir stets Kraft in unserem Herrn Jesus Christus. Dass Gottes allmächtige Hand mir und meinen Brüdern durch diese schwierige Zeit geholfen hat, war eindeutig. Zane traf ich zum ersten Mal bei der Beerdigung. Als ich die 4 Särge betrachtete, die in der Kapelle standen, beeindruckte mich der Glaube dieses 17-Jährigen, als er sich an die Gemeinde wandte. Er sagte, demütigen Herzens und mit matter Seele haben wir uns versammelt, um des Lebens meiner Mutter, meines Vaters und des Lebens von Tanner und Ellie zu gedenken. Wir haben miteinander gesprochen, geweint, uns erinnert und gemeinsam die Hand Gottes verspürt. Am Tag, nachdem ich von dem Unfall erfahren hatte, fand ich in meiner Tasche einen Brief von meiner Mutter. Darin schrieb sie, Zane, denk immer daran, wer du bist und woher du kommst. Wir beten für dich und vermissen dich. Zane fuhr fort, es hätte keine besseren Abschiedsworte meiner Mutter geben können. Ich weiß, dass sie gemeinsam mit Tanner, Ellie und meinem Vater für meine Brüder und mich betet. Ich weiß, dass sie dafür beten, dass ich nicht vergesse, wer ich bin. Denn ich bin, so wie auch sie es sind, ein Kind von Gott, der mich hierher geschickt. Ich bezeuge, wie einsam wir uns auch fühlen mögen, Gott wird uns nicht verlassen. Meine lieben Freunde, Ihr Glaube hat weder mit der Geburt begonnen, noch endet er mit dem Tod. Glaube ist eine Entscheidung. Stärken Sie Ihren Glauben und leben Sie so, dass Sie die anerkennenden Worte des Heilands verdienen. Dein Glaube ist groß. Wenn Sie das tun, dann verheiße ich Ihnen, wird Ihr Glaube es Ihnen durch die Gnade Jesu Christi eines Tages ermöglichen, mit Ihren Lieben sauber und rein in der Gegenwart Gottes zu stehen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Vor kurzem wurde mir bei einer Versammlung mit wunderbaren Mitgliedern der Kirche das Herz schwer. Es wurde die Frage gestellt, wer möchte wieder beim Vater im Himmel leben? Jede Hand ging nach oben. Die nächste Frage lautete, und wer glaubt, dass er es auch schafft? Leider gingen die meisten Hände wieder nach unten. Wenn wir eine Kluft zwischen dem feststellen, was wir jetzt sind, und dem, was wir werden wollen, verlassen so manch einen der Glaube und die Hoffnung. Da nichts Unreines bei Gott wohnen kann, müssen wir, um wieder bei ihm zu leben, von Sünde gereinigt und geheiligt werden. Müssten wir dies allein vollbringen, würde es keiner von uns schaffen. Aber wir sind nicht allein. Wir sind sogar niemals allein. Wir bekommen Hilfe vom Himmel und das liegt an Jesus Christus und seinem Sühnopfer. Der Erretter hat gesagt, wenn ihr Glauben an mich habt, werdet ihr Macht haben, alles zu tun, was mir ratsam ist. Wenn man den Glauben ausübt, nimmt er zu. Betrachten wir einmal gemeinsam drei Grundsätze, die uns auf unserer Reise zurück zu unserem Vater im Himmel helfen. Unser jüngster Enkel wird den ersten Grundsatz veranschaulichen. Nachdem er erst krabbeln und dann stehen konnte, war er bereit für die ersten Gehversuche. Bei den ersten Anläufen fiel er hin, weinte und machte ein Gesicht, als wollte er sagen, das probiere ich nie, nie wieder. Ich krabbel einfach weiter. Wenn er stolperte, hatten seine liebevollen Eltern niemals das Gefühl, er sei ein hoffnungsloser Fall und würde niemals gehen. Vielmehr breiteten sie die Arme aus und riefen ihn zu sich. Die Augen fest auf sie gerichtet unternahm er dann einen weiteren Versuch, ihnen in die Arme zu laufen. Liebevolle Eltern sind stets bereit, auch den kleinsten Schritt in die richtige Richtung mit ausgestreckten Armen zu begrüßen. Sie wissen, dass unsere Bereitschaft, es immer wieder zu versuchen, zu Fortschritt und Erfolg führt. Der Erretter sagt, wenn wir das Reich Gottes ererben wollen, müssen wir wie ein kleines Kind werden. Geistig gesehen ist der erste Grundsatz also, dass wir uns wieder so wie ein Kind verhalten müssen. Mit kindlicher Demut und der Bereitschaft, uns auf unseren Vater im Himmel und unseren Erretter zu konzentrieren, gehen wir Schritt für Schritt auf sie zu und verlieren niemals die Hoffnung, auch wenn wir hinfallen. Unser liebevoller Vater im Himmel freut sich über jeden Schritt, den wir im Glauben machen. Und wenn wir fallen, freut er sich über jede Anstrengung, wieder aufzustehen und es noch einmal zu versuchen. Den zweiten Grundsatz veranschaulichen zwei treue Mitglieder, deren größter Wunsch es war, einen Partner für die Ewigkeit zu finden. Beide unternahmen voller Glauben entsprechende Schritte. Juri, ein Mitglied aus Russland, nahm unter Opfern eine lange Fahrt zum Tempel auf sich. Im Zug fiel ihm eine hübsche Frau mit strahlendem Gesicht auf und er hatte den Eindruck, er solle ihr vom Evangelium erzählen. In der Hoffnung, dass es ihr auffallen möge, begann er im Buch Mormon zu lesen. Was Juri nicht wusste, war, dass die Frau Maria ebenfalls Mitglied der Kirche war. Auch sie wusste nicht, dass er ein Mitglied war. Maria hatte die Eingebung, sie solle ihm vom Evangelium erzählen und begann ihrerseits im Buch Mormon zu lesen, in der Hoffnung, dass er ihr Fragen stellt. Als sie gleichzeitig aufblickten, waren Juri und Maria überrascht, dass beide das Buch Mormon in Händen hielten und, ja, sie verliebten sich ineinander und wurden im Tempel gesiegelt. Heute leisten Juri und Maria Kutepov als Partner für die Ewigkeit einen wichtigen Beitrag für die Kirche in Russland. Hier liegt der Schwerpunkt nicht nur darauf, dass das Paar bereit war, im Glauben zu handeln. Es geht auch um einen zweiten Grundsatz. Der Herr erwidert unsere Bereitschaft, im Glauben zu handeln, nicht nur. Unsere Bereitschaft, einen Schritt zu machen, wird nicht nur angenommen, sie wird durch die von ihm verheißenen Segnungen noch übertroffen. Der Vater im Himmel und unser Erretter sind begierig darauf, uns zu segnen. Immerhin verlangen sie ja auch nur ein Zehntel von dem, womit sie uns gesegnet haben, und verheißen dafür, die Schleusen des Himmels zu öffnen. Immer wenn wir bereitwillig mit Glauben an Jesus Christus handeln und einen weiteren Schritt machen, Vor allem, wenn es ein Unbekümmer ist, der Veränderung oder Umkehr voraussetzt, werden wir mit Kraft gesegnet. Ich bezeuge, dass der Herr uns zu unseren nächsten Schritten und durch sie hindurch führt. Er geht mit seiner Macht weit darüber hinaus, unsere Bemühungen nur zu erwidern, solange wir nur bereit sind, es immer wieder zu versuchen, umzukehren und uns voller Glauben auf unseren Vater im Himmel und Jesus Christus zuzubewegen. Geistige Gaben sind nicht nur demjenigen verheißen, der Gott liebt und alle seine Gebote hält, sondern zum Glück auch dem, der dies zu tun trachtet. Kraft wird dem gegeben, der immer weiter danach trachtet. Zwei wichtige Wegweiser, die jede Woche unsere Route zum Vater im Himmel markieren, sind der immerwährende Bund, den wir mit der heiligen Handlung des Abendmahls eingehen, und unsere Sabbatheiligung. Präsident Russell M. Nelson sagte bei der letzten Generalkonferenz, der Sabbat sei ein Geschenk des Herrn an uns. Wenn wir eifrig jede Woche den Sabbat heilig halten, geben wir dem Herrn ein Zeichen, dass wir ihn lieben. Jeden Sabbat bezeugen wir, dass wir bereit sind, willens seinen Namen auf uns zu nehmen, immer an ihn zu denken und seine Gebote zu halten. Als Antwort auf unsere Umkehrbereitschaft und unsere Entschlossenheit erneuert der Herr die verheißene Vergebung der Sünden und versetzt uns in die Lage, seinen Geist immer mit uns zu haben. Der Einfluss des Heiligen Geistes macht uns besser, er stärkt, lehrt und leitet uns. Wenn wir an den Erretter denken und ihm durch diese wichtigen Wegweiser unser Herz zuwenden, werden unsere Bemühungen durch die verheißenen Segnungen abermals mehr als nur erwidert. Uns wird verheißen, dass uns die Fülle der Erde gehört, wenn wir eifrig den Sabbat heilig halten. Der Weg zurück zu unserem Vater im Himmel führt uns ins Haus des Herrn, wo wir für uns selbst und für unsere verstorbenen Angehörigen errettende heilige Handlungen empfangen dürfen. Präsident Boyd K. Packer hat gesagt, dass die heiligen Handlungen und Bündnisse unsere Referenzen werden, wenn wir in Gottes Gegenwart eingelassen werden wollen. Ich bete, dass wir jederzeit eines Tempelscheins würdig sein mögen und ihn auch regelmäßig benutzen. Der dritte Grundsatz lautet, wir müssen der Neigung des natürlichen Menschen, alles aufzuschieben oder aufzugeben, entgegentreten. Solange wir uns auf dem von Bündnissen vorgezeichneten Weg befinden, machen wir auch Fehler, manche mehrfach. Manche von uns quälen sich mit Verhaltensweisen oder Abhängigkeiten ab, für deren Überwindung sie sich zu schwach halten. Doch der Glaube an den Vater im Himmel und an Jesus Christus ist ein Grundsatz, der zum Handeln anregt und Kraft gibt. Wenn wir bereit sind zu handeln, bekommen wir die Kraft, umzukehren und uns zu ändern. Wir scheitern nur, wenn es uns nicht gelingt, im Glauben einen weiteren Schritt nach vorn zu machen. Wir scheitern nicht, wenn wir getreulich mit dem Erretter der Welt das gleiche Joch tragen, mit ihm, der nie gescheitert ist und uns nie enttäuschen wird. Ich verheiße Ihnen, dass jeder Schritt im Glauben mit Hilfe vom Himmel erwidert wird. Wir empfangen Führung, wenn wir zum Vater im Himmel beten und auf den Heiligen Geist hören. Die Kraft ergibt sich aus dem Sühnopfer Jesu Christi. Heilung und Vergebung verdanken wir der Gnade Gottes. Weisheit und Geduld stellen sich ein, wenn wir auf den Zeitplan des Herrn vertrauen. Schutz wird uns gewährt, wenn wir dem lebenden Propheten Gottes folgen, Präsident Thomas S. Monson. Wir wurden erschaffen, um Freude haben zu können. Eine Freude, die wir verspüren werden, wenn wir würdig zu unserem Vater im Himmel und zum Erretter zurückkehren, um von ihnen herzlich umarmt zu werden. Ich gebe Zeugnis von diesen unumstößlichen Wahrheiten. Unser liebevoller Vater im Himmel und sein Sohn Jesus Christus leben. Sie kennen und sie lieben uns. Sie fordern uns liebevoll auf, den nächsten Schritt zu machen. Wir wollen nicht warten, wir machen ihn jetzt. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
On a signal from the conductor.
Auf ein Zeichen des Dirigenten erheben sich alle Versammelten und singen gemeinsam mit dem Chor das Lied Lobe den Herrn, den mächtigen König, Nummer 39 im Gesangbuch. Nach dem Lied hören wir von Präsident Dieter F. Uchtdorf, dem zweiten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft. Im Anschluss daran habe ich die Ehre, zu Ihnen zu sprechen. Nach meinen Worten singt der Chor das Lied Herr, ich will folgen dir.
How beautiful to sing together.
Wie wunderbar ist es, zusammen zu singen und den Herrn zu preisen. Vor 2600 Jahren war Babylon die größte Supermacht der Welt. Nach dem Bericht eines antiken Geschichtsschreibers waren die Mauern, die die Stadt Babylon umgaben, über 90 Meter hoch und 25 Meter dick. Ihrer Pracht, so schrieb er, kommt keine andere Stadt auch nur annähernd gleich. Zu seiner Zeit war Babylon der Mittelpunkt der Welt, was die Bildung, das Rechtswesen und die Philosophie betraf. Seine militärische Stärke war unvergleichlich. Es bereitete der Vormachtstellung der Ägypter ein Ende. Die Babylonier drangen in die assyrische Hauptstadt Ninive ein, steckten sie in Brand und plünderten sie. Mit Leichtigkeit eroberten sie Jerusalem und verschleppten die fähigsten und klügsten Kinder Israel in ihre Heimat, wo sie König Nebukadnezar dienen sollten. Einer der Gefangenen war ein junger Mann namens Daniel. Viele Gelehrte sind der Ansicht, dass Daniel damals zwischen 12 und 17 Jahre alt war. Stellt euch das einmal vor, meine lieben jungen Brüder im aaronischen Priestertum. Daniel war höchstwahrscheinlich in eurem Alter, als er an den Hof des Königs gebracht wurde, um in der Sprache, den Gesetzen, der Religion und den Wissenschaften des weltlichen Babylon unterrichtet zu werden. Könnt ihr euch vorstellen, wie es gewesen sein muss, aus der Heimat vertrieben zu werden, 800 Kilometer in eine fremde Stadt zu marschieren und die Religion der Feinde eingeimpft zu bekommen? Daniel war als Anhänger Jehovas erzogen worden. Er glaubte an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und betete ihn an. Er hatte die Worte der Propheten studiert und wusste vom Umgang Gottes mit den Menschen. Doch nun war er in jungen Jahren schon ein Gefangener und Schüler in Babylon. Es muss ein riesiger Druck auf ihm gelastet haben, seinen alten Glauben aufzugeben und den Babylons anzunehmen. Aber er blieb seinem Glauben treu. In Worten und in Taten. Viele von euch wissen, wie es ist, wenn man für eine unbequeme Wahrheit einsteht. Im Internet spricht man ja heute von Flaming. Man wird gegrillt, wenn man eine andere Meinung vertritt. Daniel aber gab sich nicht nur dem Spott der Öffentlichkeit preis. Wer in Babylon die religiösen Autoritäten in Frage stellte, musste wissen, worauf er sich einließ. Er wurde nicht nur im übertragenen Sinne, sondern buchstäblich gegrillt. Fragt einmal Daniels Freunde, Schadrach, Meschach und Abednego. Ich weiß nicht, ob es für Daniel einfach war, in einer solchen Umgebung seinen Glauben zu bewahren. Manche Menschen sind mit einer inneren Gläubigkeit gesegnet. Der Glaube scheint ihnen wie ein Geschenk des Himmels zuzufallen. Daniel aber, könnte ich mir vorstellen, war wie viele von uns. Er musste sich sein Zeugnis erarbeiten. Zweifellos hat Daniel viele Stunden im Gebet auf seinen Knien zugebracht, seine Fragen und seine Befürchtungen auf dem Altar des Glaubens ausgebreitet und darauf gewartet, dass der Herr ihm Einsicht und Weisheit schenkte. Und der Herr segnete Daniel. Obwohl er wegen seines Glaubens angegriffen und verspottet wurde, blieb er dem treu, was er aus eigener Erfahrung als richtig erkannt hatte. Daniel glaubte, Daniel zweifelte nicht. Eines Nachts hatte König Nebukadnezar einen Traum, der ihn beunruhigte. Er versammelte die Schar seiner Gelehrten und Berater um sich und verlangte von ihnen, dass sie ihm sagten, was er geträumt hatte, und obendrein noch eine Deutung ablieferten. Das konnten sie natürlich nicht. Niemand kann sagen, was der König verlangt, wandten sie ein. Das brachte Nebukadnezar jedoch nur noch mehr in Rage. Er befahl, sämtliche Weisen, Zauberer, Sterndeuter und Ratgeber in Stücke zu reißen. Auch Daniel und die anderen jungen Schüler aus Israel. Ihr kennt ja das Buch Daniel und wisst, was dann geschah. Daniel bat Nebukadnezar um ein wenig mehr Zeit und wandte sich mit seinen treuen Gefährten an die Quelle ihrer Kraft und moralischen Stärke. Sie beteten zu Gott und baten ihn um seine Hilfe in diesem entscheidenden Moment. Darauf wurde Daniel das Geheimnis in einer Vision enthüllt. Daniel, der Junge aus einem eroberten Land, den man wegen seiner merkwürdigen Religion schikaniert und verfolgt hatte, trat vor den König und offenbarte ihm den Traum und dessen Deutung. Von dem Tag an wurde Daniel als unmittelbare Folge seiner Gottestreue für den König ein zuverlässiger Berater, und seine Weisheit wurde in ganz Babylon bewundert. Der Junge, der an seinem Glauben festgehalten hatte und danach lebte, wurde ein Mann Gottes, ein Prophet, ein Fürst der Rechtschaffenheit. Ich frage uns alle, die wir das heilige Priestertum tragen, sind wir wie Daniel? Sind wir Gott treu? Handeln wir nach dem, was wir verkünden? Oder sind wir lediglich Sonntagschristen? Spiegelt unser tägliches Verhalten unzweifelhaft wider, was wir zu glauben behaupten? Helfen wir den Armen und Bedürftigen, den Kranken und Bedrängten? Lassen wir unseren Worten mit Begeisterung Taten folgen? Brüder, uns ist viel gegeben worden. Wir wurden über die göttlichen Wahrheiten des wiederhergestellten Evangeliums Jesu Christi belehrt. Uns wurde die Priestertumsvollmacht anvertraut, damit wir unseren Mitmenschen helfen und Gottes Reich auf Erden aufbauen. Wir leben in einer Zeit, in der geistige Macht in großem Ausmaß ausgeschüttet wird. Wir besitzen die Fülle der Wahrheit. Wir besitzen Priestertumsschlüssel, um auf Erden wie im Himmel zu siegeln. Heilige Schriften und die Worte lebender Propheten und Apostel stehen uns in nie gekanntem Ausmaß zur Verfügung. Liebe Freunde, nehmen wir all dies nicht auf die leichte Schulter. Mit diesen Segnungen und Vorzügen gehen große Aufgaben und Verpflichtungen einher. Wir wollen ihnen gerecht werden. Das alte Babylon liegt in Trümmern. Sein Glanz ist längst verflogen. Doch die Schlechtigkeit und die Weltlichkeit Babylons leben fort. Jetzt fällt uns die Aufgabe zu, als Gläubige in einer Welt voller Unglauben zu leben. Wir sind gefordert, die Grundsätze des wiederhergestellten Evangeliums Jesu Christi jeden Tag in die Tat umzusetzen und getreulich nach Gottes Geboten zu leben. Wir werden Gruppenzwang gefasst hinnehmen müssen, von modischen Trends und falschen Propheten unbeeindruckt bleiben. Oder aus welcher anderen Richtung auch immer wir angegriffen werden. Wir müssen den Versuchungen des Bösen und unserer eigenen Faulheit entgegentreten. Man stelle sich einmal vor, wie viel einfacher es für Daniel gewesen wäre, sich den babylonischen Bräuchen einfach anzupassen. Er hätte die strengen Verhaltensmaßstäbe unbeachtet lassen können, die Gott den Kindern Israel auferlegt hatte. Er hätte sich an den üppigen Speisen, die der König ihm vorsetzte, laben können und sich den weltlichen Vergnügungen des natürlichen Menschen hingeben können. Er hätte vermeiden können, dass man ihn verspottet. Er wäre beliebt gewesen. Er hätte sich gut eingefügt. Sein Lebensweg wäre womöglich wesentlich einfacher gewesen. Dies aber natürlich nur bis zu dem Tag, als der König eine Deutung seines Traums verlangte. Da hätte Daniel dann festgestellt, dass er wie die übrigen Weisen Babylons seine Verbindung zur wahren Quelle des Lichts und der Weisheit verloren hatte. Daniel hat seine Prüfung bestanden. Die unsere hält weiter an. Der Satan Unser Widersacher möchte, dass wir versagen. Er verbreitet Lügen in seinem Bemühen, unseren Glauben zunichte zu machen. Gerissen, wie er ist, lässt er es so aussehen, als sei der Zweifler, der Skeptiker, der Zyniker gebildet und intelligent, während derjenige, der an Gott und an seine Wunder glaubt, naiv und blind sei, als hätte man ihn einer Gehirnwäsche unterzogen. Er möchte, dass man es cool findet, geistige Gaben und die Worte der wahren Propheten anzuzweifeln. Ich wünschte, ich könnte jedermann diese eine einfache Tatsache begreiflich machen. Wir glauben an Gott wegen dem, was wir mit Herz und Sinn wissen, und nicht wegen etwas, was wir nicht wissen. Unsere geistigen Erlebnisse sind mitunter zu heilig, um sie in weltlichen Begriffe zu fassen. Aber das bedeutet nicht, dass sie nicht real sind. Der Vater im Himmel hat den Gotteskindern ein geistiges Festmahl bereitet und ihnen dabei alle Arten erlesener Speisen vorgesetzt, die man sich nur vorstellen kann. Dennoch begnügen sich die Zyniker damit, statt diese geistigen Gaben zu genießen, alles aus der Ferne zu beobachten und sich lieber einen Tropfen Skepsis, Zweifel und Verachtung zu genehmigen. Warum sollte sich jemand auf seinem Lebensweg mit dem Kerzenlicht seiner eigenen Erkenntnis zufrieden geben, wenn er sich dem Vater im Himmel zuwenden und das helle Sonnenlicht geistiger Erkenntnis erleben könnte, die seinen Verstand mit Weisheit erweitert und seine Seele mit Freude erfüllt? Wenn wir mit anderen über Religion und Glaube sprechen, hören wir oft: Ihren Glauben hätte ich auch gern. Hinter einer solchen Aussage verbirgt sich eine weitere satanische Täuschung, dass der Glaube nur einigen wenigen Menschen zugänglich sei und anderen nicht. Der Glaube ist kein Hexenwerk. Der Wunsch zu glauben ist der erste Schritt, den wir machen müssen. Gott sieht nicht auf die Person. Er ist unser Vater. Er möchte zu uns sprechen. Allerdings gehört ein wenig wissenschaftliche Neugier dazu. Ein Versuch mit dem Wort Gottes und dass man ein Fünkchen Glauben ausübt. Ein wenig Demut ist ebenfalls vonnöten. Und man braucht ein offenes Herz und einen offenen Sinn. Man muss sich in des Wortes voller Bedeutung bemühen. Und was vielleicht am schwierigsten ist, man muss geduldig sein und auf den Herrn warten. Wenn wir uns mit dem Glauben keine Mühe geben, sind wir wie der Mann, der den Stecker vom Scheinwerfer herauszieht und sich dann beschwert, dass dieser kein Licht gibt. Vor kurzem habe ich überrascht und bestürzt von einem Träger des aaronischen Priestertums erfahren, der darauf stolz zu sein schien, dass er sich von Gott entfernt hatte. Er sagte: Wenn Gott sich mir offenbart, glaube ich. Bis dahin will ich mich bei meiner Wahrheitssuche darauf verlassen, dass meine eigene Erkenntnis und mein Verstand mir den Weg erleuchten, der vor mir liegt. Ich weiß nicht, wie es um das Herz dieses jungen Mannes steht, aber er tat mir fürchterlich leid. Wie leichtfertig er die Gaben zurückgewiesen, die der Herr ihm angeboten hat. Dieser junge Mann hatte den Stecker des Scheinwerfers herausgezogen und schien mit der schlauen Bemerkung ganz zufrieden zu sein, dass er kein Licht gab. Leider ist dies heutzutage wohl eine ziemlich verbreitete Auffassung. Wenn wir die Beweislast auf Gott verlagern, meinen wir, es könnte uns erlassen werden, Gottes Gebote ernst zu nehmen und für die Beziehung zu unserem Vater im Himmel Verantwortung zu übernehmen. Brüder, um es ganz klar zu sagen, Zynismus hat nichts Edles oder Beeindruckendes an sich. Skeptisch sein ist einfach, das kann jeder. Ein glaubenstreues Leben hingegen verlangt moralische Stärke, Hingabe und Mut. Wer am Glauben festhält, ist weitaus beeindruckender als derjenige, der zu zweifeln beginnt, sobald er sich etwas nicht erklären kann oder Bedenken aufkommen. Es darf uns freilich nicht überraschen, dass der Glaube von der Gesellschaft nicht geschätzt wird. Die Welt verwirft schon seit Urzeiten alles, was sie nicht versteht. Besonders schwer fällt es ihr, etwas zu verstehen, was sie nicht sehen kann. Aber nur weil man etwas mit dem Auge nicht sehen kann, ist noch längst nicht gesagt, dass es nicht existiert. Es gibt wahrhaftig mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als unsere Schulbücher, Wissenschaftsmagazine und weltliche Philosophien sich träumen lassen. Das Universum ist voller tiefgründiger und erstaunlicher Wunder, die man nur mit dem geistigen Auge erfassen kann. Wenn wir uns für den Glauben entscheiden, Glauben zur Umkehr ausüben und unserem Erretter Jesus Christus folgen, dann öffnen wir unser geistiges Auge Herrlichkeiten, die wir uns kaum vorstellen können. Dadurch werden unser Glaube und unsere Überzeugung stärker und wir sehen noch mehr. Brüder, ich bezeuge, dass der Erretter uns selbst in schwersten Zeiten das sagen wird, was er einem besorgten Vater auf einer belebten Straße in Galiläa gesagt hat. Sei ohne Furcht, glaube nur. Wir können uns für den Glauben entscheiden. Durch den Glauben nämlich entdecken wir das heranbrechende Licht. Wir entdecken die Wahrheit. Wir finden Frieden. Wegen unseres Glaubens werden wir niemals hungern, niemals Durst leiden. Die barmherzigen Gaben Gottes werden uns in die Lage versetzen, unserem Glauben treu zu bleiben und unsere Seele erfüllen wie eine sprudelnde Quelle, deren Wasser ewiges Leben schenkt. Wir erfahren wahre und anhaltende Freunde. Darum, liebe Freunde, liebe Brüder im Priestertum Gottes, welches Alter auch immer Sie in Ihrem Leben gerade haben, habt den Mut zu glauben. Seid ohne Furcht, glaubt nur. Haltet euch an Daniel. Ich bete, dass jeder von uns, ob jung oder alt, erneut die Kraft, den Mut und den Wunsch aufbringen möge, zu glauben. Im heiligen Namen unseres Meisters. Im Namen Jesu Christi. Amen.
My beloved brethren, we are grateful that
Brüder, wir sind dankbar, dass der Herr Elder Ronald A. Resbind, Elder Gary E. Stevenson und Elder Dale G. Renlund als Apostel des Herrn Jesus Christus berufen hat. Wir unterstützen sie von ganzem Herzen in unseren Gebeten und mit unserem Glauben. Wir wissen, dass sie äußerst fähig sind. Dennoch brauchen sie in ihrer Berufung, wie jeder von uns, die Zusicherung des Herrn, dass er ihnen in seinem Werk zur Seite steht. Jeder frisch ordinierte Diakon braucht diese Zuversicht, wie auch der erfahrenste hohe Priester, der eine neue Berufung erhalten hat. Die Zuversicht wächst, wenn man erkennt, dass der Herr einen durch seine Diener berufen hat. Ich möchte Ihnen heute versichern und vermitteln, dass der Herr, wenn Sie Ihren Teil tun, Ihre Anstrengungen um seine Macht erweitert. Jede Berufung, die wir im Reich des Herrn erhalten, erfordert mehr als menschliches Urteilsvermögen und eigene Kraft. In solchen Berufungen benötigen wir die Hilfe des Herrn und diese wird uns auch zuteil. Selbst der frisch ordinierte Diakon erfährt, dass das so ist, und im Laufe der Jahre wird er noch weiteres hinzulernen. Heute Abend ist auch einer meiner Enkel hier. Für ihn ist es die erste Priestertumsversammlung. Er wurde vor 6 Tagen zum Diakon ordiniert. Vermutlich darf er im Rahmen seiner Priestertumspflicht am nächsten Sonntag zum ersten Mal das Abendmahl austeilen. Ich bete, dass er diesen Augenblick so wahrnehmen wird, wie er gedacht ist. Vielleicht glaubt er, dass die Arbeit, die er für den Herrn erledigt, darin besteht, den Anwesenden in der Abendmahlsversammlung das Abendmahlsgeschirr zu reichen. Doch dem Herrn geht es nicht bloß darum, dass die Mitglieder vom Brot und Wasser nehmen. Sie sollen den Bund halten, der ihnen auf dem Weg zum ewigen Leben vorwärts hilft. Und damit das geschieht, muss der Herr demjenigen, dem der Diakon das Geschirr reicht, ein geistiges Erlebnis ermöglichen. Ich habe das in einem Pflegeheim erlebt, als sich ein Diakon nach vorn beugte, um einer weißhaarigen Frau das Abendmahlsgeschirr zu reichen. Sie sah das Brot an, als sei es etwas Kostbares. Ich habe nie vergessen, wie sie lächelte, als sie davon nahm, die Hand ausstreckte, den Kopf des Diakons tätschelte und laut sagte: "Oh, danke." Dieser Diakon erfüllte zwar bloß seine Priestertumspflicht, doch der Herr machte viel mehr daraus. Offenbar gedachte die Frau des Heilands, da sie für den Dienst eines Diakons tiefste Dankbarkeit zum Ausdruck brachte. Als er ihr das Abendmahl reichte, wurde ihr versichert, dass sie den Geist bei sich haben würde. Sie war an jenem Tag im Pflegeheim nicht allein. Und der Diakon war es bei seinem Dienst auch nicht. Wenn ein junger Lehrer im aaronischen Priestertum eine Familie als Heimlehrer besucht, ist ihm vielleicht gar nicht bewusst, dass er im Werk des Herrn dessen Partner ist. Ich erinnere mich noch gut an das schlichte Zeugnis eines jungen Heimlehrers, der uns zu Hause besuchte. Der Geist bestätigte seine Worte. Vielleicht hat er den Tag damals schon vergessen, doch ich nicht. Der Herr wird die Bemühungen eines jungen Mannes wiederum vervielfachen, wenn dieser als Priester berufen wird. Bei der ersten Taufe, die er durchführt, ist der Täufling vielleicht ein Kind, das er nicht kennt. Vielleicht macht er sich vorher Sorgen, ob er das Richtige sagen und die heilige Handlung ordnungsgemäß vollziehen wird. Doch der Herr, dessen Diener er ja ist, wird seinen Dienst veredeln. Der Täufling hat sich entschlossen, auf dem Weg zum ewigen Leben voranzugehen. Der Herr tut seinen Teil, den größeren Teil. Dies durfte ich selbst schon erleben, als einem Jungen, den ich gerade getauft hatte, Tränen über das Gesicht liefen und er mir ins Ohr flüsterte: "Ich bin rein, ich bin rein." Wenn wir von einem Priestertumsdienst zum nächsten schreiten, werden wir erkennen, dass der Herr in diesem Werk bei uns ist. Ich habe das erfahren, als ich vor Jahren einen ältesten Kollegiumspräsidenten bei einer Pfahlkonferenz traf. In der Konferenz wurden die Namen von über 40 Männern verlesen, die das melchisedekische Priestertum erhalten sollten. Der Pfahlpräsident lehnte sich zu mir hinüber und flüsterte: "Das waren alle weniger aktive Ältestenanwärter." Erstaunt fragte ich den Pfahlpräsidenten, was er auf die Beine gestellt hatte, um diese Männer in geistiger Hinsicht zu retten. Er zeigte auf einen jungen Mann, der in der Kapelle ganz hinten saß, und erklärte: "Das war der Bruder dort. Die meisten der Männer sind dank diesem ältesten Kollegiumspräsidenten wieder aktiv geworden." Da saß er in der letzten Reihe, leger gekleidet, mit ausgestreckten Beinen, die Füße mit den abgenutzten Stiefeln übereinander geschlagen. Ich bat den Pfahlpräsidenten, uns nach der Versammlung einander vorzustellen. Als wir zusammenkamen, sagte ich dem jungen Mann, wie überrascht ich davon war, was er getan hatte. Ich fragte ihn, wie er das geschafft habe. Er zuckte mit den Schultern. Offenbar fand er nicht, dass er Anerkennung verdiene. Dann erklärte er sanft: "Ich kenne jeden inaktiven Bruder in dieser Stadt. Die meisten von ihnen haben Pickups. Ich habe auch einen. Ich wasche ihn da, wo sie auch ihren waschen. Mit der Zeit freunden wir uns an. Dann warte ich, bis etwas in ihrem Leben schief geht. So etwas passiert ja jedem. Der Betreffende erzählt mir davon. Ich höre zu und verurteile ihn nicht. Wenn er dann sagt, irgendetwas läuft in meinem Leben schief, es muss doch einfach etwas Besseres geben, dann erkläre ich ihm, was ihm fehlt und wo er es finden kann. Manche schenken mir Glauben, und wenn das der Fall ist, dann nehme ich sie mit. Es liegt auf der Hand, warum dieser Bruder bescheiden war. Er wusste nämlich, dass er seinen kleinen Teil getan hatte und der Herr den übrigen Teil. Der Herr war derjenige, der das Herz dieser Männer berührt hatte, als sie eine schwere Zeit durchlebten. Der Herr war derjenige, der ihnen das Gefühl gegeben hatte, dass es etwas Besseres für sie geben muss. Und er hat ihnen die Hoffnung gegeben, dass sie es finden konnten. Der junge Mann, der, wie sie, ein Diener des Herrn war, glaubte daran, dass er einfach seinen kleinen Teil tun musste. Dann würde der Herr seinen Brüdern auf dem Weg nach Hause helfen, auf dem Weg zu dem Glück, das nur Gott schenken kann. Dieser Mann wusste auch, dass der Herr ihn als ältesten Kollegiumspräsidenten berufen hatte, weil er seinen Teil tun würde. Es wird Zeiten geben, in denen Sie in Ihrem Dienst nicht einen solch ungewöhnlichen, sichtbaren Erfolg haben wie dieser junge Ältestenkollegiumspräsident. Genau dann müssen Sie Vertrauen darauf haben, dass der Herr Sie in dem Wissen, dass Sie Ihren Teil in seinem Werk tun würden, durch seine bevollmächtigten Diener berufen hat. Als mein Urgroßvater Henry Eyring auf Mission war, stellte sich der Glaube daran, dass er von den Dienern des Herrn berufen worden war, für ihn als ganz entscheidend heraus. Er ließ sich am 11. März 1855 in St. Louis in Missouri taufen. Passen Sie jetzt also gut auf, diese Daten werden auf Ihrer Prüfung sein. Also am 11. März 1855 in St. Louis in Missouri. Danach ordinierte ihn Erastus Snow kurz darauf zum Amt eines Priesters. Orson Spencer berief ihn am 6. Oktober auf eine Mission bei den Cherokee-Indianern. Er wurde am 11. Oktober zum Ältesten ordiniert. Am 24. Oktober stieg er auf ein Pferd und machte sich auf den Weg zu den Cherokees in sein Missionsgebiet. Er war 20 Jahre alt und gehörte der Kirche gerade einmal 7 Monate an. Hätte ein Priestertumsträger einen Grund gehabt, sich ungeeignet oder unvorbereitet zu fühlen, dann Henry Eyring. Der einzige Grund, der ihm den Mut verlieh, sich aufzumachen, war der, dass er in seinem Herzen wusste, dass Gott ihn durch seine bevollmächtigten Diener berufen hatte. Daraus schöpfte er Mut. Daraus müssen auch wir den Mut schöpfen, beharrlich weiterzumachen, ganz gleich, welche Berufung wir im Priestertum tragen. Nachdem Elder Eyring 3 Jahre beschwerlicher Missionsarbeit hinter sich gebracht und sein Missionspräsident gestorben war, wurde er bei einer Versammlung am 6. Oktober 1858 als Missionspräsident vorgeschlagen und bestätigt. Er war so überrascht und schockiert, wie es ein frisch gebackener Diakon wohl auch gewesen wäre. Er hielt fest, es traf mich ziemlich unerwartet, zu diesem verantwortungsvollen Amt berufen zu werden. Aber da es der Wille der führenden Brüder war, nahm ich es frohgemut an. Ich war mir jedoch auch meiner großen Schwäche und Unerfahrenheit bewusst. Nunmehr als Missionspräsident reiste Henry Eyring 1859 zu den Cherokee, den Creek und den Choctaw-Indianern. Durch seine Bemühungen, so schrieb Henry nieder, fügte der Herr der Kirche eine beträchtliche Anzahl hinzu. Er gründete 2 Zweige, vermerkte jedoch, dass sie sehr wenig der Sache eifrig verschrieben seien. Ein Jahr später sah sich Henry der Problematik gegenüber, dass die politischen Führer derjenigen, denen er das Evangelium brachte, den Heiligen der letzten Tage die Missionsarbeit nicht länger gestatteten. Als er überlegte, was zu tun sei, erinnerte er sich daran, dass sein früherer Missionspräsident ihm ans Herz gelegt hatte, er solle seine Mission bis 1859 verlängern. Im Oktober jenen Jahres bat Henry Präsident Brigham Young in einem Schreiben um Weisung. Er hielt jedoch keine Antwort. Henry erklärte, Da ich von Seiten der Präsidentschaft der Kirche nichts hörte, wandte ich mich im Gebet an den Herrn und bat ihn, mir seine Absicht und seinen Willen in Hinblick darauf zu offenbaren, ob ich bleiben oder nach Zion gehen sollte. Er schrieb weiter: Ich hatte folgenden Traum als Antwort auf mein Gebet. Ich träumte, ich sei in Salt Lake City angekommen. Ich begab mich sofort zu Präsident Brigham Youngs Büro, wo ich ihn antraf. Ich sagte zu ihm: Präsident Young, ich habe meine Mission verlassen und bin unaufgefordert hergekommen, aber wenn das falsch war, bin ich bereit, zurückzukehren und meine Mission zu beenden. In dem Traum erwiderte der Prophet: Sie waren dort lange genug, es ist in Ordnung. Henry schrieb in sein Tagebuch: Da ich schon vorher Träume gehabt hatte, die sich buchstäblich erfüllt hatten, vertraute ich gläubig darauf, dass dies abermals geschehen würde. Somit fing ich sofort an, mich für meine Abreise bereit zu machen. Er kam am 29. August 1860 in Salt Lake City an. Den Großteil der Strecke hatte er zu Fuß zurückgelegt. Am darauffolgenden Tag betrat er das Büro von Präsident Brigham Young. Henry beschrieb die Begegnung mit folgenden Worten: Ich sprach mit Präsident Young, der mich sehr freundlich begrüßte. Ich erklärte: Präsident Young, ich bin gekommen, ohne darum gebeten worden zu sein. Wenn das falsch war, bin ich bereit, zurückzukehren und meine Mission zu beenden. Brigham Young antwortete: Es ist in Ordnung, wir haben auf Sie gewartet. Henry beschrieb seine Freude mit den Worten: Somit ging mein Traum buchstäblich in Erfüllung. Seine Freude entsprang der Bestätigung, dass der Herr ihn als Werkzeug gebraucht und über ihn gewacht hatte. Er lernte, was für uns alle gilt, dass die Diener des Herrn inspiriert werden, den Willen des Herrn zu erkennen. Und Henry Eyring wurde bestätigt, was auch ich weiß, dass der Prophet als Präsident des Priestertums von Gott inspiriert wird, über die Diener des Herrn zu wachen und für sie zu sorgen. Was Ihre Berufung im Priestertum sein mag, vielleicht kommt es Ihnen bisweilen so vor, als ob der himmlische Vater sich Ihrer nicht bewusst ist. Sie können beten, um seinen Willen zu erfahren. Und wenn Sie den aufrichtigen Wunsch haben, alles zu tun, worum er Sie bittet, werden Sie eine Antwort erhalten. Der Vater im Himmel wird Sie spüren lassen, dass er Sie kennt, dass er Ihren Dienst schätzt und dass Sie der Willkommensworte würdig werden, die Sie so gerne hören möchten. Sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist im Kleinen ein treuer Verwalter gewesen. Ich will dir eine große Aufgabe übertragen. Komm, nimm teil an der Freude deines Herrn. Ich bete darum, dass jeder Priestertumsträger sich glaubensvoll bemühen möge, jede Seele zu retten, für die er verantwortlich ist. Gott wird die Anstrengung seiner Diener um seine Macht erweitern. Das Herz der Menschen wird berührt werden, sodass sie die Entscheidungen auf dem Weg des Evangeliums treffen, die hin zum Glück und weg vom Leid führen. Ich bete auch dafür, dass jeder Priestertumsträger in seiner Berufung die liebevolle, wachsame Fürsorge des himmlischen Vaters, des Erlösers und des Propheten Gottes verspüren möge. Als besonderer Zeuge bekräftige ich, dass wir im Dienst des auferstandenen Herrn Jesus Christus stehen. Ich bezeuge, dass er Sie und mich in dem Wissen zu seinem Dienst berufen hat, welche Fähigkeiten wir haben und welcher Hilfe wir bedürfen. Er wird uns in unseren Bemühungen weitaus mehr segnen als in unseren kühnsten Träumen, wenn wir uns mit Leib und Seele in seinen Dienst stellen. Ich bezeuge, dass Gottes Prophet, der Präsident des ganzen Priestertums auf der Erde ist, von Gott inspiriert ist. Ich bin für das Beispiel dankbar, das treue Priestertumsträger überall geben. Der Vater im Himmel und der Erlöser sind dafür dankbar, dass sie ihren Teil tun. Sie kennen und sie lieben sie. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Thank you.
Brethren, we are grateful for your attendance.
Brüder, wir freuen uns, dass Sie heute Abend hier sind. Wir danken auch dem Chor von Vätern und Söhnen sowie Bruder Mendenhall, Bruder Unsworth und Bruder Christiansen für die inspirierende Musik. Ferner danken wir allen, die bei den Vorbereitungen dieser Versammlungen mitgeholfen haben. Unser Schlusssprecher in dieser Versammlung ist Präsident Thomas S. Monson. Nach seinen Worten schließt der Chor diese Versammlung mit dem Lied »Wahrheit verkünden«. Das Schlussgebet spricht dann Bruder Stephen W. Owen, der Präsident der jungen Männer, Präsident Monson.
My beloved brethren,
meine lieben Brüder, es tut wirklich gut, wieder unter Ihnen zu sein. Die Worte, die wir heute Abend gehört haben, haben uns inspiriert. Ich bete darum, dass auch ich bei dem, was ich sage, geführt werde. Meine Botschaft heute Abend ist direkt. Sie lautet: Haltet die Gebote. Gottes Gebote sollen uns weder einengen, noch von unserem Glück abhalten. Ganz im Gegenteil. Er, der uns erschaffen hat und liebt, weiß ganz genau, was wir brauchen und wie wir leben müssen, damit wir in höchstem Maße glücklich werden. Er hat uns Richtlinien gegeben, die uns, sofern wir uns an sie halten, auf der häufig so trügerischen Reise durchs Erdenleben Schutz und Sicherheit bieten. Denken wir an den Text eines bekannten Kirchenliedes. Gottes Gebote will ich befolgen, dann wandle ich sicher, dann finde ich Ruhe. Der Vater im Himmel liebt uns so sehr, dass er uns sagt: Du sollst nicht falsch aussagen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst und so weiter. Wir kennen diese Gebote. Er weiß, wenn wir die Gebote halten, ist unser Leben glücklicher, erfüllter und weniger kompliziert. Herausforderungen und Probleme lassen sich leichter ertragen und wir empfangen die verheißenen Segnungen. Doch obwohl er uns Gesetze und Gebote gibt, lässt er zu, dass wir selbst entscheiden, ob wir sie annehmen wollen oder nicht. Wie wir uns in dieser Hinsicht entscheiden, damit legen wir unser Schicksal fest. Ich gehe davon aus, dass jeder von uns das Ziel hat, letzten Endes auf ewig in der Gegenwart des himmlischen Vaters und seines Sohnes Jesus Christus zu leben. Daher müssen wir unser Leben lang Entscheidungen treffen, die uns diesem Ziel näher bringen. Wir wissen jedoch, dass der Widersacher alles daran setzt, das zu vereiteln. Er und seine Scharen sind unermüdlich bestrebt, uns von unserem rechtschaffenen Wunsch abzubringen. Sie stellen eine ständige, massive Bedrohung unserer ewigen Errettung dar. Es sei denn, unsere entschlossenen Bemühungen, auf dieses Ziel hinzuarbeiten, sind genauso unermüdlich. Der Apostel Petrus warnt uns: Seid nüchtern und wachsam. Euer Widersacher, der Teufel, geht wie ein brüllender Löwe umher und sucht, wen er verschlingen kann. Vor Versuchungen ist man zwar in keinem Lebensabschnitt gefeit, doch ihr jungen Männer seid in einem Alter, wo man besonders anfällig ist. Das Teenageralter bringt oft Unsicherheit mit sich. Man hat das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Man versucht, sich seinen Platz in einer Gruppe zu erobern. Man will dazugehören. Möglicherweise seid ihr versucht, eure Maßstäbe zu senken und mit der Masse zu gehen, damit euch diejenigen akzeptieren, mit denen ihr befreundet sein wollt. Seid bitte stark und hütet euch vor allem, was euch die Segnungen der Ewigkeit kosten könnte. Die Entscheidungen, die ihr hier und jetzt trefft, sind von ewiger Bedeutung. Im ersten Korintherbrief lesen wir in der King James Bibel, es gibt viele Stimmen in der Welt. Wir sind von Stimmen umgeben, die weltgewandt klingen und die überreden, betören, herabsetzen oder verunsichern wollen. Ich muss hinzufügen, dass es sich hierbei um laute Stimmen handelt. Ich fordere euch auf, nicht diese lauten Stimmen zu beachten, sondern euch stattdessen von der sanften, leisen Stimme beeinflussen zu lassen, die euch an einen sicheren Ort bringt. Denkt daran, dass euch nach der Taufe jemand, der Vollmacht hatte, die Hände aufgelegt, euch als Mitglied der Kirche konfirmiert und zu euch gesagt hat, empfange den Heiligen Geist. Öffnet dieser besonderen Stimme, die für die Wahrheit Zeugnis ablegt, euer Herz, ja, euer tiefstes Inneres. Der Prophet Jesaja hat verheißen, deine Ohren werden es hören, hier ist der Weg, auf ihm müsst ihr gehen. Mögen wir immer für den Geist empfänglich sein, damit wir jene Stimme vernehmen können, die tröstet, führt und behütet. Das Missachten der Gebote hat den Weg frei gemacht für die, wie ich es nenne, Plagen unserer Zeit. Dazu gehören die Plage der Freizügigkeit, die Plage der Pornografie, die Plage der Drogen, die Plage der Unmoral, die Plage der Abtreibung, um nur einige wenige zu nennen. In den Heiligen Schriften erfahren wir, dass der Widersacher der Gründer von dem allen ist. Wir wissen, er ist der Vater aller Lügen, die Menschen zu täuschen und zu verblenden. Ich flehe euch an, alles zu meiden, was euch eures Glücks hier auf Erden und des ewigen Lebens in der künftigen Welt berauben könnte. Wenn ihr es zulasst, führt euch der Widersacher durch Lug und Trug hinab auf einen schlüpfrigen Weg, der zu eurer Vernichtung führt. Und wahrscheinlich seid ihr auf diesem steilen Abhang bereits ins Rutschen geraten, bevor ihr überhaupt merkt, dass es kein Abbremsen mehr gibt. Ihr kennt die Botschaften des Widersachers ja. Listig ruft er, einmal ist keinmal, jeder macht das, sei nicht so altmodisch. Die Zeiten haben sich geändert. Das tut niemandem weh. Es ist doch dein Leben. Der Widersacher kennt uns und weiß, welchen Versuchungen wir nur schwer widerstehen können. Wie wichtig es doch ist, dass wir ständig wachsam sind, damit wir solchen Lügen und Versuchungen nicht nachgeben. Es erfordert großen Mut, glaubenstreu zu bleiben und bei dem ständig wachsenden Druck und den heimtückischen Einflüssen um uns herum, die alles Anständige niederzureißen und durch ein seichtes Weltbild und die Gepflogenheiten einer weltlich gesinnten Gesellschaft zu ersetzen suchen. Wären die Gebote von Menschen erlassen worden, so hätte der Mensch das Recht, sie nach Belieben oder per Gesetzesbeschluss oder sonst wie zu ändern. Doch die Gebote stammen von Gott. Wir dürfen unsere Entscheidungsfreiheit gebrauchen und sie beiseite schieben. Allerdings können wir sie nicht abändern. Genauso wenig, wie wir die Folgen abändern können, die eintreten, wenn ein Gebot missachtet und gebrochen wird. Mögen wir erkennen, dass wir in diesem Leben dann am glücklichsten werden, wenn wir Gottes Gebote befolgen und seinem Gesetz gehorsam sind. Mir gefallen die Worte in Jesaja Kapitel 32, Vers 17. Das Werk der Gerechtigkeit wird der Friede sein, Der Ertrag der Gerechtigkeit sind Ruhe und Sicherheit für immer. Diesen Frieden und diese Zuversicht erlangt man nur auf Grundlage der Rechtschaffenheit. Wir dürfen, was Sünde betrifft, in keiner Weise leichtfertig sein. Wir können es uns nicht leisten, zu denken, wir könnten die Gebote Gottes ein klein wenig missachten. Die Sünde packt uns nämlich, und wir können uns dann nur unter großen Schmerzen aus ihrem eisernen Griff befreien. Von Drogen, Alkohol, Pornografie und Unmoral wird man tatsächlich abhängig. Und es ist fast nicht möglich, ohne große Mühe und viel Hilfe wieder davon loszukommen. Wenn einer von euch unterwegs ins Stolpern geraten ist, verspreche ich euch, es gibt einen Weg zurück. Dieser Weg ist die Umkehr. Er ist zwar schwierig, doch eure ewige Errettung hängt davon ab. Gibt es denn etwas, wofür es sich mehr lohnt zu kämpfen? Ich flehe euch an, euch hier und jetzt fest vorzunehmen, dass ihr die notwendigen Schritte unternehmt, um vollständig umzukehren. Je früher ihr euch dazu entschließt, desto früher könnt ihr den Frieden, die Ruhe und die Zuversicht verspüren, von denen Jesaja spricht. Vor kurzem hörte ich das Zeugnis einer Frau, die mit ihrem Mann vom sicheren Weg abgekommen war. Sie hatten die Gebote gebrochen und dabei beinahe ihre Familie zerstört. Als sich bei beiden schließlich der dichte Nebel der Sucht lichtete und sie erkannten, wie unglücklich sie geworden waren und wie sehr sie ihren Lieben wehtaten, begannen sie sich zu ändern. Der Umkehrprozess war schleppend und bisweilen schmerzhaft, doch mit der Hilfe der Priestertumsführer, ihrer Familie und treuer Freunde fanden sie den Weg zurück. Ich lese einen Teil aus dem Zeugnis dieser Schwester über die heilende Macht der Umkehr vor. Wie schafft man es, vom verlorenen Schaf, das sich im Würgegriff der Sünde befindet, hin zu dem Frieden und dem Glück zu gelangen, die wir heute verspüren? Wie geschieht das? Die Antwort lautet: Dank eines vollkommenen Evangeliums, eines vollkommenen Sohnes und dessen Opfer für mich. Wo früher Finsternis war, ist nun Licht. Verzweiflung und Schmerz sind nun der Freude und der Hoffnung gewichen. Diese Veränderung, zu der es nur durch die Umkehr kommen kann, die durch das Sühnopfer Jesu Christi möglich ist, ist ein unendlicher Segen für uns. Unser Heiland ist gestorben, um uns dieses kostbare Geschenk zu machen. Auch wenn der Weg der Umkehr nicht leicht ist, gilt die Verheißung doch wirklich. Zu den Umkehrwilligen sagt der Herr: Wären eure Sünden auch rot wie Scharlach, sie sollen weiß werden wie Schnee. An ihre Sünde denke ich nicht mehr. Im Laufe des Lebens müssen wir ein starkes Zeugnis entwickeln, und zwar dadurch, dass wir uns mit den Heiligen Schriften befassen und über die Wahrheiten des Evangeliums Jesu Christi beten und nachdenken. Ist euer Zeugnis vom Evangelium, vom Heiland und vom Vater im Himmel fest verwurzelt, so wirkt sich dies auf alles aus, was ihr tut. Ich bezeuge, dass wir alle geliebte Söhne unseres himmlischen Vaters sind und zu dieser Zeit zu einem bestimmten Zweck auf die Erde gesandt wurden. Das Priestertum Gottes wurde uns übertragen, damit wir anderen dienen und auf Erden Gottes Werk verrichten können. Wir sind angewiesen, so zu leben, dass wir das Priestertum würdig tragen. Meine Brüder, halten wir die Gebote. Wunderbares und Herrliches erwartet uns dann. Um diesen Segen bete ich im Namen Jesu Christi, unseres Erretters und Erlösers. Amen.
Dear Father in heaven,
unser lieber Vater im Himmel, wir sind dir sehr dankbar für die Wahrheit, die auf dieser Erde wiederhergestellt wurde. Wir sind dankbar für das Priestertum, das wir tragen dürfen. Wir sind dankbar für lebende Propheten und Apostel. Wir sind dankbar für den Heiligen Geist, der uns heute Abend belehrt hat. Wir bitten dich, dass wir die Gebote befolgen, damit unser Glaube stärker wird und unsere Hoffnung. Wir sind dankbar für das Sühnopfer deines geliebten Sohnes, Jesus Christus. Durch unseren Glauben an ihn haben wir die Hoffnung. Wir bitten dich, dass wir heute Abend gut nach Hause kommen und als Träger des aaronischen und melchisedekischen Priestertums segne uns, dass wir einander dienen und dass wir einander stärken mögen in diesem wunderbaren Evangelium. Und dies sagen wir im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Amen.